Deutschlands Zukunft gestalten ist der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD überschrieben. Darin enthalten auch die Vorstellungen der künftigen Regierung zu den Themen Bildung und Wissenschaft. Noch bevor die Koalitionäre verhandelten, forderten die Wissenschaftsorganisationen finanzielle und politische Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sichern sollen. Tatsächlich herrscht Handlungsbedarf, denn drei große Förderprogramme laufen bald aus: der Hochschulpakt, der Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative. Über die Frage nach der künftigen Gestaltung der deutschen Wissenschafts- und Forschungslandschaft diskutierten am vergangenen Mittwoch Experten auf dem 52. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Moderation haben Uli Blumenthal, Deutschlandfunk, und Andreas Sendker, Die Zeit.
Meine Damen und Herren, Exzellenzinitiative, Hochschulpakt, Pakt für Forschung und Innovation. Noch nie ist in Deutschland so viel Geld in den Wissenschaftsbetrieb geflossen. 2012 haben wir erstmals ein langjähriges Ziel erreicht, nämlich fast 3% des Bruttoinlandsproduktes in die Wissenschaft zu stecken, in Forschung und Entwicklung zu stecken. Ein Grund also zum Feiern. Es gibt auch schlechte Nachrichten. Von dem ganzen Geldsegen ist bei den Hochschulen am wenigsten angekommen. Die sind nach wie vor dramatisch unterfinanziert und müssen mehr Studenten ausbilden denn je. Und all die schönen Pakte und Initiativen haben absehbar ein Ende. Und die große Frage ist, was kommt danach?
Über die Zukunft der deutschen Wissenschaft diskutieren heute Professor Dr. Sabine Kunst, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Professor Dr. Wolfgang Marquardt, Vorsitzender des Wissenschaftsrates, Professor Dr. Jan-Henrik Olberts, Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin, und Professor Dr. Jürgen Zöllner, Vorstand Stiftung Charité.
Herr Olberts, als Sie den Koalitionsvertrag gelesen haben, dass der Bund in die Hochschulen investieren will, haben Sie freudig in die Hände geklatscht?
Nein, ich habe mir die Augen gerieben, weil da ein Satz drin steht, der eigentlich nicht grundgesetzkonform ist. Da steht nämlich drin, dass der Bund mehr Geld in die Grundfinanzierung der Hochschulen tun will. Und da kann ich nur sagen, das begrüße ich natürlich aus voller Seele. Aber dafür muss jetzt erstmal die Voraussetzung geschaffen werden. Das Wort Kooperationsverbot oder, wie ich es ja lieber sagen würde, Kooperationsgebot kommt in der Koalitionsvereinbarung nicht vor. Aber jeder weiß, dass wenn dieser eine Satz, dieser Schlüsselsatz, den ich zitiert habe, umgesetzt werden soll, dass man dann ans Grundgesetz heran muss. Und ich meine, das muss man in jedem Falle tun, weil wir sonst langsam und stetig die Universitäten ins Unglück führen.
Herr Professor Marquardt, bei der Vorstellung des Koalitionspapiers am Morgen nach dem Ende der Verhandlungen sagte Kanzlerin Angela Merkel vor der Bundespressekonferenz, wir werden im Besonderen, das haben wir eben schon gehört, die Hochschulen unterstützen. Und die einzige konkrete Zahl, die ich dann gehört habe, war, und wir werden mit 3 Milliarden die außeruniversitäre Forschung unterstützen, weiter finanzieren. Wie konkret ist der Koalitionsvertrag eigentlich, was die Wissenschaft sowohl universitär als auch außeruniversitär anbetrifft?
Der Koalitionsvertrag macht ein klares Bekenntnis zu den Hochschulen. Das ist gut. Dort steht explizit, die müssen gestärkt werden. Also die Rahmensetzung ist richtig. Aber in der Tat, die Details, die bleiben aus. Da ist alles offen sozusagen. Es gibt ein paar finanzielle Leitplanken und Rahmenbedingungen. Aber im Grunde, wenn man es positiv sieht, kann man sagen, er lässt viel Raum fürs Ausgestalten. Man kann aber andererseits auch sagen, es ist sehr viel auch zu tun, um ihn auszugestalten. Nun ist aber klar, dass ein Koalitionsvertrag nicht alle komplexen Probleme der Bund-Länder-Finanzierung, um die geht es ja gerade, wenn wir über die Hochschulen sprechen. Und es ist ein Koalitionsvertrag einer künftigen Bundesregierung und nicht einer Bundesregierung und 16 Länderregierung. Also man darf da die Erwartungen auch nicht überziehen, aber jetzt ist es wirklich dringend erforderlich, auch rasch Bund und Länder an den Verhandlungstisch zu bringen, um genau diese Fragen zu lösen. Wie können wir die Hochschulen wirklich besser stärken?
Frau Kunz, wie schaut man als Ministerin eines Bundeslandes von Brandenburg auf die Aussage, dass man 2,98% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung ausgibt und dass man das angestrebte Ziel aus der alten Regierung von 3% fast erreicht hat und dass man in den nächsten 4 Jahren eigentlich daran arbeitet, 3% zu halten, was eigentlich heißt, es gibt keinen Zuwachs in den nächsten 4 Jahren?
Ich denke, es ist falsch interpretiert, denn wenn man die Gesamtsumme sieht, die überhaupt zusätzlich zur Verteilung ansteht, so sind von den 23 Milliarden 9 Milliarden quasi mit einem Label versehen für Hochschulen und Wissenschaft. Der diffuse Bereich ist der, der schon anklang, in welcher Form und in welchen Konstellationen auch Ressourcen in die Länder kommt, in die Hochschulen und in Institutionen, die für Wissenschaft und Hochschulen wichtig sind. Das ist tatsächlich das Diffuse oder das, was jetzt auszugestalten ist zwischen Bund und Ländern.
Herr Zöllner, wenn das alles wahr werden soll, Herr Olbers hat es schon angedeutet, brauchen wir eine Änderung des Grundgesetzes. Da hat man aber in den letzten Monaten und Jahren immer wieder von einem Zwist zwischen CDU, CSU und SPD gehört, nämlich auf eine Kooperation von Bund und Ländern bei den Hochschulen und in der Wissenschaft kann man sich rasch einigen. Im Bildungsbereich, also bei den Schulen, eher nicht. Die SPD möchte auch die Bildung als nationale Aufgabe ansehen und den Bund mit an Bord haben. Die CDU möchte das nicht. Ist das nach wie vor die Hürde, die uns bevorsteht?
Ich wünsche mir auch eine Änderung des Grundgesetzes. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich den Ansatz der Verknüpfung von Schule mit Hochschule, beide Probleme zu lösen, vorsichtig formuliert für leichtfertig halte, weil er unheimlich schwierig zu realisieren ist. Ich habe auch immer darauf hingewiesen und tue das jetzt gerne wieder. Das ist der einzige Punkt bisher, in dem ich Herrn Olbers widersprechen würde. Die Hochschulen brauchen mehr Geld, die Wissenschaft braucht mehr Geld, wobei sie eben sehen sollte, dass es ihr noch nie so gut gegangen ist wie bisher. Das heißt, die 3% bedeuten auch, im Prinzip steht es nicht mehr zur Debatte, dass die zusätzlichen Mittel Hochschulpakt, Exzellenzinitiative, Pakt Forschung und Innovation im System bleiben. Schon das ist ein Erfolg, das muss man ganz klar sehen. Aber man muss, wenn man etwas erreichen will, auch über Lösungen nachdenken, die ohne Grundgesetzänderung geht. Weil jeder, der die vergangenen Grundgesetzänderungen verfolgt hat, weiß genau, das ist auf hoher See und man weiß nicht, wo man ankommt, egal wie man in die Sache reingeht. Die Finanzierungsprobleme im Hochschulbereich lassen sich meiner Meinung nach auch ohne Grundgesetzänderung lösen. Nicht so gut wie mit, aber sie lassen sich. Denn mir hat noch kein Jurist gesagt, dass es nicht funktioniert, dass zum Beispiel der Bund die Kosten für die Studierenden, und zwar die echten Kosten, aus den Entwicklungsländern übernimmt. Das würde einen Betrag ungefähr ausmachen, der sich hier in der Größenordnung bewegt, wie jetzt über den Hochschulpakt. Und das wäre eine sichere Grundfinanzierung nach einem völlig anderen Schlüssel. Nicht nur Exzellente, sondern in der Breite würde man die Hochschulen mit einer festen Finanzierungsgrundlage bedenken. Wobei Herr Olbert sicher recht hat, wenn man eine saubere Grundgesetzlösung hat, ist man freier. Aber wenn man wirklich was tun will, kann man es auch ohne Grundgesetz.
Herr Olbert, Sie wollten darauf antworten.
Ja, also ich kann dem zöllnerschen Pragmatismus was abgewinnen, damit es erstmal weitergeht. Ne? Nur das ist eben genau das, was mich in der Politik stört, dass dafür Vorsorge getroffen wird, dass es erstmal weitergeht. Ich habe nämlich folgende Sorge, wenn dieses Geld, diese 9 Milliarden, wenn das schneller fließt, als wir eine neue Systematik in der Bund-Länder-Hochschulfinanzierung haben, dann fließt es in wiederum punktuelle und temporäre Sonderformate. Irgendwie eine weitere Exzellenzinitiative oder irgendwelche Clusterförderungen, um die man sich in diesem ohnehin schon aufgeheizten, kompetitiven Format bewerben muss. Und wenn man viel Glück hat, viele Universitäten werden sich aber gar nicht mehr bewerben, weil ihnen schon die Basis fehlt, diese Dynamik überhaupt zu entfalten. Das wird zu einer ziemlichen Umverteilung führen. Und das Zweite, es wird die Verschiebung zwischen Grundbudget und Drittmittelbudget weiter forcieren. Denn wir können im Moment nur in diesen punktuellen Sonderformaten, Liebig-Professoren, Medianzentren oder umgekehrt, ich habe es, glaube ich, umgekehrt. Also das sind diese Sachen, die diese Überhitzung erzeugen an den Universitäten und uns zwingen, ins Grundbudget zu greifen und die Vorkehrungen dafür zu treffen, dass wir mit diesen Drittmitteln irgendwie über Wasser bleiben. Und ich halte das nicht für gut. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, das geht bis in die Wissenschaft hinein. Wenn Sie nämlich wissenschaftliche Fragestellungen an einer Universität nicht mehr aus originärer Neugier entwickeln, sondern sie so formulieren, dass sie möglichst kompatibel mit einem gerade offerierten Förderformat sind, dann verändert sich auch die Wissenschaft und zwar auf eine sehr beunruhigende Weise. Wenn Sie eine interdisziplinäre Plattform kreieren, weil Sie wissen, dass gerade Plattformen gefördert werden, obwohl vielleicht diese Art der interdisziplinären Forschungsorganisation von der Sache her gar nicht notwendig wäre, dann bringen Sie das ganze System außer Rand und Band. Und ich glaube, dass die Wissenschaft enorm leidet unter dem Modus, unter dem sie arbeiten muss. Und das ist viel größer als meine Geldsorge.
Wir müssen jetzt so ein bisschen die Wortmeldung sortieren. Zuerst Frau Kunz, bitte.
Ich weiß nicht, Herr Olberts, ob das die einzige Möglichkeit der Interpretation ist, die Sie jetzt gerade vorschlagen. Denn mit der Fokussierung auf auch die Hochschulen im Zentrum des Wissenschaftssystems, und das ist ja tatsächlich das Neue, was auch in den Koalitionsvertrag drinsteckt, kommt eben eine andere Qualität dazu, die in den letzten Jahren nicht so betont worden ist. Nicht so forschungszentriert, sondern mehr wieder in der Rückbesinnung auch auf die Qualität in der Lehre. Und somit gibt es auch andere Instrumentarien der ergänzenden Projektfinanzierung, die eine gute Basis bildet, um tatsächlich auch Grundgesetzänderungen für die nächsten Jahre auszuhandeln. Denn das wird nicht von jetzt auf gleich möglich sein, da es eine Annäherung geben wird zwischen den Positionen der Länder und des Bundes, um dort auf einen Nenner zu kommen. Aber ich sehe darin, auch wenn man die Bühne noch mal kippt, neue Ansatzmöglichkeiten, die jetzt gar nicht den Konflikt, den Sie ansprechen, noch weiter hochkochen muss.
Herr Marquardt vom Wissenschaftsrat.
Ja, ich würde ganz gern auch auf Herrn Olbert so ein bisschen antworten. Ich glaube, dass das Herr Olberts zu einseitig gesehen ist und zu stark polarisiert, auch nicht im Sinne der Wissenschaft argumentiert ist. Wir brauchen, um eine fruchtbare Nutzung der Ressourcen zu haben, ein Zusammenspiel von Wettbewerb und Planbarkeit. Und wir haben definitiv ein ganz starkes Defizit auf der Planbarkeitsseite, das ist ganz klar. Und Planbarkeit heißt eben, was man so auskömmliche Grundfinanzierung nimmt. Und das heißt, dass man die Leistungen, die abverlangt werden, von einer differenzierten, in ihrem Profil auch geschärften Hochschule, dass man diese Leistung mit hoher, höchster Qualität auch erbringen kann und trotzdem noch Luft hat, sich institutionell fortzuentwickeln. Das ist für mich die Definition einer auskömmlichen Grundfinanzierung. Die haben wir in Deutschland garantiert nicht. Aber daraus zu schließen, weil wir die nicht haben, den Wettbewerb sozusagen zu verteufeln, wie es hier und da in den letzten Wochen und Monaten immer wieder passiert ist, das halte ich für grundfalsch. Ja? Wir müssen dieses Gleichgewicht versuchen zu finden, dass das, was die politische Umsetzbarkeit angeht, eine vielleicht Herkulesaufgabe ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber wir dürfen nicht aufgrund von politischen vielleicht Hindernissen, die es zu überwinden gilt, dieses Prinzip des Ausbalancierens von Wettbewerb und Planbarkeit zur Disposition stellen. Und dann müssen wir eben es schaffen, ja, dass die Politik auch zu dem, was als Bekenntnis immer wieder und zwar von allen Parteien formuliert wird, Bildung und Wissenschaft ist eine nationale Aufgabe, dann müssen wir die Strukturen eben auch so fortentwickeln, dass diese national, in nationaler Verantwortung auch wahrgenommen wird.
Herr Marquardt, die Nachfrage noch bei Ihnen. Bei Herrn Olberts ist es ja schon so angeklungen, also diese ganzen Initiativen, Exzellenzcluster und Graduiertenkollegs und so weiter und so fort, jetzt war, es sind Liebig-Institute und Merian-Professuren, also schon wieder eine neue Struktur, die geschaffen wird. Ist das richtig, dass wir immer wieder versuchen, neue Strukturen aufzulegen, anstatt uns einfach mal vielleicht ein, zwei Schritte zurückzubewegen und einen besseren und einen größeren Überblick über das Gesamtbild dadurch zu bekommen?
Also auf den ersten Blick scheinen diese Instrumente, die in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats ja vorgeschlagen wurden, ein ungeordnetes Bouquet zu sein, das jetzt einfach versucht, irgendwie Wettbewerb zu machen. Das ist völlig falsch. Was versucht wurde, ist das Wettbewerbselement vieldimensional auszufüllen. Vieldimensional heißt zum einen nicht nur auf Spitzenforschung zu setzen. Wissenschaft ist nicht nur Spitzenforschung. Wir haben Lehre, große Aufgaben in der Lehre. Wir haben auch letztlich Transfer in die Gesellschaft hinein und nicht als Einspannstraße, sondern als Miteinander verstanden. Und die Instrumente, die der Wissenschaftsrat vorgeschlagen hat, die gehen in Richtung Personenförderung, Institutionenförderung und sozusagen Kooperation zwischen Einrichtungen, also außeruniversitär, Universitäten oder auch zwischen den Hochschulen. Und dieser Dreiklang auf der wettbewerblichen Seite, den sollte man nicht auseinanderdividieren, sondern das ist letztlich etwas, was zusammenspielen muss, weil ich brauche die klugen Köpfe, ja, die sozusagen ihre Forschungsleistung alleine auch erbringen können. Ich brauche die klugen Köpfe aber auch in einem größeren Verbund, der nicht nur eine Laufzeit von 10 Jahren hat. Und wenn das dann richtig produziert, dann machen wir es dicht, weil wir keine Institutionalisierung hinten ankommen lassen und wir müssen eben auch die Versäulung aufbrechen. Also dieser Dreiklang, der steckt sozusagen hinter dem Vorschlag dieser wettbewerblichen Instrumente.
Das sind ja Wettbewerbsinstrumente, denen Sie zum Teil den Hochschulen an die Hand geben. Also man kann sich um diese Professuren bewerben, die sollen Bund-Länder finanziert sein, man kann sich um solche Zentren bewerben. Im Gegensatz dazu das Bild einer gut grundfinanzierten Hochschule, die so attraktiv aufgestellt ist, dass sie schon aus ihrer eigenen Strahlkraft heraus Köpfe von außen anziehen kann.
Das ist unrealistisch. Wir haben gerade gesagt, diese Grundfinanzierung, die höhere, auskömmliche, quer über die Landschaft herbeizuführen, ist eine Riesenherausforderung.
Herr Zauber.
Zwei Punkte. Nochmal zu der Grundfinanzierung. Das wird ja immer als völlig gesetzt hingenommen. Ich meine, wir müssten darüber nachdenken, ob dieser Satz wirklich richtig ist. Er ist nur dann richtig, wenn wir der Meinung sind, dass alle Universitäten und alle Fachhochschulen in dieser Bundesrepublik Deutschland die gleiche Aufgabe haben und die gleiche Ausstattung haben. Dann ist der Satz richtig, dass das Geld, was an Grundfinanzierung drin ist, nicht ausreicht. Die Wissenschaft selbst hat ihre Erfolge nur durch Differenzierung. Das Wissenschaftssystem wird nur erfolgreich sein, wenn es die Anfänge der Differenzierung, die wir in Deutschland haben und wo wir auch nach meinem Eindruck durch die Exzellenzinitiative ein Stückchen weitergekommen sind, festhält, institutionalisiert, weiterentwickelt. Und das muss Konsequenzen haben. Und ich sage das jetzt ganz provozierend. Möglicherweise ist für diese Gesellschaft hier die Fachhochschulen als regionale Entwicklungskerne wichtiger als eine Universität. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass die Fachhochschule, weil sie andere Aufgaben hat, die gleiche Grundausstattung bekommen muss. Das heißt, die Messlatte von Wertigkeit liegt nicht darin. Aber dann würde ich auch noch gerne einen Satz zu dem, weil der Hörer ja nicht in jedem Falle den Koalitionsvertrag gelesen hat. Wir haben uns in dieser Republik jetzt monatelang auseinandergesetzt mit Renten und Mindestlohn und allen diesen Dingen, die ich für unheimlich wichtig erachte. Wir haben uns nicht auseinandergesetzt mit dem System, das das alles finanzieren soll. Wir müssten darüber uns klar sein, dass die Mehrwerte ja irgendwo geschaffen werden müssen. Und sie werden in der Republik nur geschaffen werden durch ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem. Darüber ist überhaupt nicht geredet worden. Und was steht jetzt drin? Es steht überhaupt nichts Böses drin. Welche Funktion hat denn ein Koalitionsvertrag? Der soll keine Einzelheiten regeln. Der soll die Dinge regeln, die im Prinzip strittig sind, damit man nicht underway sich drei Jahre lang über Formulierungen streitet, weil man völlig unterschiedliche Dinge will. Natürlich hätte man genau klären müssen, ob man jetzt das Paket macht Schule und Hochschule zusammen oder nur eins. Man hätte klären müssen, ob man die Exzellenzinitiative so weiterführt wie jetzt, was ganz anderes ist, als wenn man sagt, okay, wir nehmen das als Chance, die Kooperation, die wir alle wollen, außer Universitäten, diese zu institutionalisieren, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig abhängig ist und dass sie auch zum Nutzen der Universitäten auf Dauer passiert. Das hätte man klären können. Das steht alles nicht drin. Und das sollte man dann auch aussprechen. Das heißt ja nicht, dass man das jetzt löst. Aber ich sage, underway ist dieses um Größenordnungen schwerer als diese zentralen Eckpunkte innerhalb der Verhandlungen, weil sie dann im Paket mit allen abgesegnet sind. Kann keiner mehr vor dem Boot runter. Weder ein Ministerpräsident aus Sachsen, noch aus Bayern, noch aus Brandenburg. Sie sind alle mit im Boot. Und diese Chance hat man verpasst in diesem komplexen Bereich des Wechselspiels zwischen Bund und Ländern.
Frau Kunz, jetzt, Sie haben lange warten müssen.
Es ist ja ganz klar, dass die Kernfrage, will man eine Grundgesetzänderung oder nicht, nicht beantwortet worden ist, weil der Konflikt, prononziert man jetzt Wissenschaft mit Schule oder die Wissenschafts- und Hochschulförderung nicht gelöst worden ist. Und dennoch bleibt ja die Chance, auch in den jetzt kommenden Jahren an dieser Grundgesetzänderung zu arbeiten in einer Form, wie sie auch ein Stück weit erkennbar ist in den Aussagen, die drin sind. Nämlich, da die Differenzierung im Hochschulsystem einerseits anerkannt ist und andererseits pragmatisch mit auch wettbewerbfördernden Instrumenten zunächst mal weiterverfahren wird, mit letztendlich auch der Weiterführung aller Pakte, dem Verbleib der Gesamtmittel dafür im System und das Annehmen von neuen Betonungen, also Hochschulen ins Zentrum des Wissenschaftssystems, sodass ja schon klar ist, dass auch Umsteuerung in die Grundfinanzierung der Hochschulen gewollt ist. Dass das jetzt notwendigerweise auch mit Grundgesetzänderung sehr viel besser und verträglicher geht, glaube ich, ist Konsens hier in der Runde. Nur der Weg dahin war in der jetzt vergangenen Situation nicht gegeben, das tatsächlich so zu Stuhle zu führen, sodass diese Chance nicht genutzt wurde.
Stattdessen sehen wir mehrere Umwege sozusagen. Also ein bisschen sind auch Liebig und Merian Wege um eine Grundgesetzänderung herum. Da können Bund und Länder gemeinsam investieren. Nein? Warum nicht?
Also wenn Bund und Länder in eine Professur, die auf Lebenszeit, oder in eine Querstruktur zu den Fakultäten, die prinzipiell auf Dauer oder auf sehr lange Zeit mit Qualitätssicherung eben nicht beliebig lang, sondern irgendwann mal läuft sich auch eine gute Initiative eben tot. Aber das sind Strukturen, die eigentlich, wenn man sie richtig ohne Barrieren implementieren will, eine Grundgesetzänderung brauchen. Das heißt aber nicht, dass man in diesem Rahmen nicht auch kreative andere Lösungen finden kann. Nehmen Sie das KIT, nehmen Sie das BIG, das sind letztlich Bund-Länder-Finanzierungen, die auf Dauer angelegt sind. Das kann ja niemand einem erklären, dass das nicht so ist. Und da hat man auch Lösungen gefunden, obwohl das Grundgesetz im Weg war. Ich möchte aber ganz deutlich sagen, dass für mich die beste und auch nicht wegzudiskutierende Lösung sein muss, das Grundgesetz zu ändern, um dysfunktionale Barrieren wegzunehmen und wirklich die Funktion nach vorne stellen zu können. Aber wir dürfen uns nicht versteifen. Da bin ich mit Herrn Zöllner ganz einig. Wir müssen die Sache voranbringen. Und da muss man halt das Mittel der Wahl nehmen.
Weil letztendlich sind ja auch die Dinge, die jetzt dort in den Empfehlungen drin sind, Synonyme, die in unterschiedlichster Art und Weise zu unterfüttern und auch auszugestalten sind. Also Beispiel Liebigzentren ist eigentlich der Begriff dafür, dass das, was mit den Exzellenzclustern der Exzellenzinitiative erreicht ist, in eine Verstetigung gebracht werden und kombinierbar sind mit den Strukturen auch in den Hochschulen. Und in welcher Art und Weise die dann zum Leben gebracht werden, immer mit Hochschulen zusammen, dafür gibt es ja ganz, ganz viele Wege, die auch da vorstellbar sind.
Also nochmal, in der Koalitionsvereinbarung, dieser eine Satz ist ja ein Leitakkord. Der soll ja noch zum Klingen gebracht werden. Das ist ja auch jeder, der im politischen Geschäft sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das eine Ansage ist. Und jeder weiß auch, dass das ohne Grundgesetzänderung gar nicht geht. Daher auch mein Spaß, dass dieser Satz im Moment grundgesetzwidrig ist. Aber lassen Sie mich noch mal eins sagen, weil es mir wirklich sehr wichtig ist, lieber Herr Marquardt. Ich bin der Letzte, der sich gegen Wettbewerb ausspricht. Nur ist es out of balance. Und ich sage Ihnen, es ist im Moment so, dass diese Art von aufgeheiztem Wettbewerbsformaten dem Kerngeschäft der Universität den Boden wegschlägt. Denn ich muss das aus dem extrem schmalen Grundbudget ja alles inszenieren und aufbauen. Das heißt, ich entziehe dem Kerngeschäft Ressourcen, um ein Drittmittelvolumen, mit dem ich überhaupt nur überleben kann, darstellen zu können. Und es ist meine Pflicht, das in der Dramatik darzustellen, in der es mir jeden Tag begegnet. Und vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Ich glaube, wir brauchen in der Gesellschaft auch eine Debatte darüber, ob wir nicht womöglich das Vertrauen in die Wissenschaft verloren haben. Und zwar in einer Art von Wissenschaft, die von Universitäten in durchaus auch mal kontemplativer und ruhiger Weise gemacht wird, wo es wirklich um Erkenntnis und Reflexion geht und nicht um das permanente sich legitimieren müssen in allen möglichen Formaten. Es ist nicht ein Statement gegen kompetitive Wissenschaft, das ist doch klar, aber es ist ein Statement dafür, dass wir in der Grundfinanzierung dafür sorgen müssen, dass wir nicht in einem Wettlauf antreten, wo die einen mit festen Schuhen starten und die anderen barfuß und sich dann über die zerschundenen Füße wundern.
Sie haben recht, aber ich komme mal wieder auf den Punkt zurück. Es kann nicht mehr in einer Zeit, die eine Wissenschaftsgesellschaft für alle gilt, ja, dass man kontemplativ einfach auch 5 Jahre oder 10 Jahre ohne zu einem Resultat gezwungen zu sein, keinen Bericht schreiben muss. Das war in einer Zeit sinnvoll, als wir unter 5% eines Jahrgangs ausgebildet haben an Hochschulen. Heute müssen wir über 50% ausbilden. Die werden nicht ausgebildet, damit sie Wissenschaftler sind. Und wir können den Professoren, die diese Leute unterrichten, nicht alle die Rahmenbedingungen geben, ja, die wir vor 50 Zöllner, oder 80 Jahren, wir müssen die Differenzierung machen, dann können wir für einige wenige diesen Bereich machen und die anderen haben die Aufgabe primär des Nachwuchs. Die Gründungswelle in Nordrhein-Westfalen von Herrn Rau für Universitäten wurde doch nicht gemacht, um Grundlagenforschung zu fördern, sondern der hat erkannt, genau wie in Bayern oder wo auch immer, dass man letzten Endes dieses als regionale Entwicklungskerne braucht, um hochqualifizierte Menschen auszubilden. Da ging es nicht um Wissenschaft, um neue Erkenntnis, sondern um die Ausbildung von Menschen, die die Gesellschaft...
Aber lieber Herr Zöllner, wenn ich so diskutieren würde und polarisieren wollte, dann würde ich jetzt sagen, okay, wenn es so läuft, wie Sie es verlangen, und es läuft durchgehend so, fährt der Wagen auch gegen Baum. Ich will doch nicht nur noch die kontemplative, romantische Universität des 19. Jahrhunderts. Ich will nur, dass das alles in einer vernünftigen Balance sind, dass wir zum Luftholen kommen und dass wir das, was wir tun, auch reflektieren und nicht immer nur voranstürmen und uns irgendwie versuchen zu behaupten. Das ist doch nicht das eine gegen das andere, sondern eine Universität lebt von dieser Vielfalt wissenschaftlicher Formen und Denkweisen und Kulturen und Arbeitsformen. Und das ist gefährdet, wenn wir nur noch in diesen aufgeheizten Formaten arbeiten und das auch nicht aus irgendeinem Interesse machen, sondern als Form der Organisation unseres Überlebenskampfes ansehen müssen. Das ist es, was ich kritisiere.
Herr Oberts, es fiel das Wort von Frau Ministerin Kunst vorhin, die Rückbesinnung auf die Tugenden und auf die Qualität der Lehre an den Universitäten.
Gehört absolut dazu.
Also sagen wir es mal so, eine gesicherte Grundfinanzierung und dann fallen Sie zurück auf die sozusagen Tugenden der Universität, die Ausbildung von Studenten. Forschung geben Sie dann an außeruniversitäre Einrichtungen.
Nee, eben nicht. Ich sage Ihnen mal, was ich machen würde, aber ich weiß, da rede ich mich um Kopf und Kragen.
Machen
ich bin
Sie's.
Erstens total für Differenzierung. Zweitens würde ich vorschlagen, dass man 5 bis 7 oder 9 große Wissenschaftsregionen durch Bundesmittel fördert, die jeweils von einer Universität angeführt werden. Also sagen Sie, Sie können gerne
durch irgendwelche Pfadabhängigkeiten vorbestimmt.
Wissen Sie, ich
das ist mir Wettbewerb herausbilden,
ja, selbstverständlich gerne. Diesen Wettbewerb würde ich mich dann noch stellen.
Gut,
ja, aber im Moment haben wir diese Idee gar nicht. Die Koalitionsvereinbarung hat diesen einen wunderbaren Satz und ansonsten wissen wir ja auch, was das Grundgesetz betrifft, das ist ja nicht CDU oder SPD. Ich kenne auch starke SPD-Ministerpräsidenten bzw. Präsidentinnen, denen das ein Graus ist, diese letzte Domäne von Landeshoheit herzugeben. Also das kann mir keiner erzählen, dass er mit Parteifarben zusammenhängt. Das sind landesfürstliche Allüren, die kriegen Sie in der einen wie in der anderen Seite nur schwer beseitigt.
Darf ich das aufgreifen?
Aber nur kurz, Herr Zöllner.
egal, in welcher Form man Differenzierung macht, ob es jetzt 3, 5 oder 6 wie Herr Olberts oder 20 oder 25 von Profiluniversitäten, die im Gespräch sind, im Grunde genommen wissen wir alle, man kann sie aufzählen und wenn es 20 sind, ist die Differenz von 5 Leuten bei 1 oder 2.
Und die sind schon legitimiert durch die
Exzellenzinitiative. Und die sind legitimiert. Wir brauchen auch keine neuen Wettbewerbe. Wir müssen die Konsequenzen aus bestehenden Wettbewerben und bekannten Tatsachen nehmen und dann gibt es in 2 oder 3 Fällen gibt es einen Diskussionsbedarf.
Ja, genau so ist es.
Da muss man es machen. Ja.
So, Frau Kunz, jetzt sind Sie dran.
Ja, aber es gibt noch andere Wahrheiten neben diesen sehr richtigen. Also klar, Differenzierung und Weiterführen der Erfolge, die auch mit der Exzellenzinitiative und den vielen Wettbewerben erreicht sind. Also Stärken der Stärken, seien es jetzt in Regionalzentren oder anderen Konstellationen, die auch angelegt sind in den Überlegungen und Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Daneben gibt es aber die Breite jetzt auch in den Hochschulen Deutschlands, die für eine gute Qualität in der Lehre essentiell sind. Und es gibt auch die regional- und strukturpolitischen Begründungen, warum Universitäten gleichzeitig auch als Motoren für Entwicklung von Regionen da sind, sodass es auch für diese Gruppe Formate geben muss, die nicht ein Abschneiden im Bereich der Differenzierung von Hochschulen ergibt. Herr Zöllner hat es schon anklingen lassen, vielleicht sind die Fachhochschulen die wichtigere Hochschulform für die politischen Zielsetzungen der Zukunft. Und auch das findet sich ja letztendlich in der Zusammenführung der Vorschläge, in den Empfehlungen, die gemeinsam erarbeitet sind. Da ja auch Bund und Länder im Wissenschaftsrat mitbeteiligt sind, stehe ich auch dahinter, dass man sich das genau angucken muss, in welcher Form vielgestaltig auch diese Vorschläge dann wirklich Gestalt gewinnen können, auch für Länder wie Brandenburg mit ohne Exzellenzhochschulen, aber guter Forschung und gleichzeitig einem Schwerpunkt, auch Hochschulen für Regionalentwicklung nutzen zu wollen.
Herr Marquardt, lassen Sie es uns wissen, wie sich der Wissenschaftsrat das vorstellt. Sie haben ja das weitestreichendste Papier geschrieben, Zukunftspakt 2022. Wie sehen Ihre Szenarien aus?
Ich würde ganz gern, bevor ich auf die Frage gehe, doch noch mal an dieser breiten Diskussion, da kann ich auch gern auf die Frage eingehen, auf diese Breite versus Spitze noch mal eingehen. Ich komme gerne noch mal zurück auf den einleitenden Satz von Herrn Sendker, der sagte, dem Wissenschaftssystem ist es noch nie so gut gegangen wie bisher. Und Herr Zöllner hat vorhin in Frage gestellt, ob wir wirklich eine zu geringe Grundfinanzierung haben. Da möchte ich einfach noch mal einhaken. Es ist ganz klar, dass die Anforderungen an Wissenschaft in den letzten 30 Jahren exponentiell gestiegen sind. Und an Wissenschaft meine ich Lehre, 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 aber auch Forschung. Die Komplexität ist einfach viel höher geworden. Die Bedeutung von Wissenschaft für die Gesellschaft hat genauso zugenommen. Das ist also nicht eine Frage, ob es der Wissenschaft gut geht, sondern die Frage ist, ob die Politik und die Gesellschaft bereit ist, die Wissenschaft so auszustatten, dass sie den Zukunftsaufgaben auch gerecht werden kann. Und jetzt nochmal die Frage der Unterfinanzierung. Es gibt ganz viele Metriken, in denen man Unterfinanzierung von Hochschulen messen kann. Aber die einfachste Metrik, die jeder ganz schnell versteht, ist die Zahl an Euros, die wir pro Jahr pro Studierenden ausgeben. Und die liegt im Bundesdurchschnitt irgendwo zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Ja? Und jetzt gucken Sie mal in die berufliche Bildung rein und fragen sich mal, was ein Unternehmen, ein kleines oder ein großes oder ein Handwerksbetrieb in einen beruflich zu Bildenden oder eine beruflich zu Bildende reinsteckt. Ja? Und da schätzen Sie jetzt einfach mal ab. Sie alle haben Erfahrung dazu. Und dann kommen Sie auf eine Zahl, die sich, weiß ich nicht, wie sie sich vergleicht, aber die Zahl muss man einfach im Kopf haben. Also wir sollten nicht in Frage stellen, dass die Hochschulen eine zu üppige und nur nicht richtig verteilte Grundfinanzierung im Großen haben. Also da wollte ich einfach nochmal ganz klar dagegen halten, dass der Eindruck auf gar keinen Fall sich irgendwo festsetzt. Jetzt zu dem Zukunftspakt des Wissenschaftsratspapiers. In dem Zukunftspakt ist genau diese Kombination Balance und Wettbewerb, Grundfinanzierung bei den Universitäten und den Fachhochschulen, genauso wie bei den außeruniversitären Einrichtungen, um die spezifische wissenschaftsspezifische Inflationsrate plus 1%, um diesen Betrag aufzuwachsen. Und zwar über das System sozusagen weg. Was das Wissenschaftsratspapier nicht liefert, ist die Frage, wie man sozusagen die Einnahmenseite oder ein bisschen komplizierter gesagt die föderale Finanzverfassung gestalten muss, um eben entsprechend den grundgesetzlich geregelten Aufgaben der Akteure Bund und Länder diesen Aufgaben auch nachkommen zu können. Da hat sich der Wissenschaftsrat ganz bewusst an der Stelle zurückgehalten. Da gibt es Überlegungen, aber die sind nicht Teil eines Wissenschaftsratspapiers.
Aber ich hätte mir gewünscht, dass er den Finger in diese Wunde wirklich legt, um auch eine gewisse Verbindlichkeit der Politik gegenüber zu formulieren. Denn letzten Endes, so kreativ die Improvisationen sind, die vorgeschlagen werden, so sehr schiffen sie vorbei an dem eigentlichen Problem der Grundfinanzierung. Und da mache ich mir einfach die Sorge, dass dieses Problem sogar in die Länge geschoben wird. Auch in den Länderhaushalten übrigens gucken die auch in Berlin auf unsere Drittmittel und sagen, Mensch, ihr werbt doch so viele Drittmittel ein, da könnt ihr doch jetzt nicht noch mehr Geld für die Grundfinanzierung verlangen. Dadurch kippt das Ganze um. Das heißt also, Drittmittel erfolgreich zu sein, heißt eine Legitimationsgrundlage für die Politik zu liefern, einem noch weiter an die Grundfinanzierung zu gehen, zumindest relativ. Und ich bin der Letzte, der Lust hat, mit Cassandra rufen, mich hier zu profilieren. Aber das läuft in eine Richtung, die, wenn wir sie nicht bald aufhalten, das System zum Kollaps bringt. Denn wir konkurrieren doch im Ausland mit Nationaluniversitäten, mindestens mit Universitäten, die Ergebnis nationaler Kraftanstrengung sind. Da kann ich mit so einem kleinen regionalen Landeshaushalt eines Haushaltsnotstandsgebietes, sind wir glaube ich nicht, aber fast, eigentlich gar nicht mehr mitreden. Oder eben mit großen Stiftungsuniversitäten, das kann man nicht vergleichen, weil unsere Wirtschaftsstruktur und Tradition da anders ist. Aber das wird uns irgendwann richtig in Schwierigkeiten bringen.
Man muss auch zu einer klaren Aussage in der Lage sein. Die Krux bei dem Wissenschaftsratspapier ist, dass sehr konkrete Vorschläge gemacht werden, zu denen ich mich jetzt gar nicht äußern will, wie Merian-Professuren, Liebig-Zentren und Ähnliches. Das ist aber der Grundaufwachsbereich nur prozentual beziffert werden muss und nicht gesagt wird, wie man ihn realisiert. Ich weise nur darauf hin, dass der Vorschlag, den ich so verstehe, dass man die Grundfinanzierung der Hochschulen bessern will, durch die Erhöhung des Overheads, natürlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir hier, was Sie mit Recht fordern. Davon werden die Fachhochschulen nicht profitieren, davon werden die Kunsthochschulen nicht profitieren, davon werden die regionalen Universitäten, die für die strukturbildenden Maßnahmen in Brandenburg oder im Fränkischen in Bayern notwendig sind, kaum profitieren.
Frau Kunz, also jetzt noch mal Sie bitte.
Also ich meine, es ist nur wichtig, auch Dinge, die jetzt miteinander verhandelbar waren, nicht zu überfrachten. Und wenn man noch mal auf das Papier Empfehlung des Wissenschaftsrates zurückkommt, dort haben Bund und Länder zusammen mit den Wissenschaftlern in der Vollversammlung entschieden, diesen Weg zu gehen. Und das war ein Riesenschritt, es auch mit einer Mehrheitsmeinung so zustande zu kriegen, weil darin enthalten ist, klar das Bekenntnis dazu, dass es mehr an Overhead geben muss, um die Dinge zu verhindern, die Herr Olberts gerade beschrieben hat. Also Drittmittelüberhitzung und ein zu wenig an Ausstattung, um auch das viele an Drittmitteln vernünftig managen zu können. Das ist letztendlich enthalten. Es ist das Bekenntnis dazu da, dass es eine Erhöhung der Grundfinanzierung geben soll. Und es ist ganz klar, dass es in diesem Rahmen nicht möglich war, den konkreten Weg aufzuzeigen. Es sind auch andere Defizite, also jetzt in welcher Form und wie würden die Länder sich committen. Das, was ja letztendlich an Belastung bei den Ländern liegt, nicht beim Bund. Ich meine, da kann man jetzt über Projektfinanzierung viel machen, aber die Hochschulen sind in Länderzuständigkeit und tatsächlich die Grundfinanzierung langfristig zu wuppen, ist Angelegenheit der Länderhaushalte. Da ist die Frage, in welcher Art und Weise Sie es können, über welchen Zeitraum und in welcher Konstellation und über welche Wege, eben letztendlich auch der Nutzung, Kooperation zwischen außeruniversitären und universitären Einrichtungen, was ja auch jetzt schon eine gut praktizierte Möglichkeit ist. Und an einem Punkt möchte ich Ihnen noch widersprechen, Herr Eubertz. Ich glaube, da unterschätzen Sie jetzt auch Verwaltungen in Ländern, dass Drittmittel, die werden, glaube ich, erfreut und mit großer Wertschätzung zur Kenntnis genommen, aber nicht um daraus noch weitere Reduktionen in der Grundzuweisung zu begründen.
Also Moment, da muss ich jetzt was zu sagen. Also nehmen wir mal den Hochschulpakt, ne, der ja Studierende belohnt nach ihrer Anzahl und nicht nach der Qualität ihrer Ausbildung. Im Klartext heißt das in Berlin, das muss ich leider sagen, die Mittel, die wir durch den Hochschulpakt bekommen für die hohe Studierendenanfängerzahl wird bei uns ins Grundbudget mit reingerechnet.
Das heißt,
ja, Moment mal, völlig richtig.
Da sind wir uns,
völlig einig. Nur das hat zur Folge, dass wir nicht mal nur einen Bonus verlieren, wenn wir diese Studienanfängerzahl, diese hohe, nicht erreichen, sondern wir verlieren Substanz. Das muss man sich mal überlegen. Als Bonus kann man das verstehen. Man kann eine Auszeichnung bekommen, wenn man eine bestimmte Zahl erreicht und sich freuen und das stolz zeigen. Wenn uns das missglückt, oft aus Gründen, die wir gar nicht zu verantworten haben, die bis in die demografische Frage und andere Dinge hineinragen, dann geht es uns direkt an den Kragen, und zwar in die Substanz des Grundbudgets. Und das geht einfach nicht.
Wir sind auf eine Besonderheit des deutschen Wissenschaftssystems noch gar nicht eingegangen. Herr Olbert, Sie haben den Wettbewerb vorhin geschildert als den zwischen den Barfüßigen und dem mit dem festen Schuhwerk. Ja, die Barfüßigen, über die haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, das sind die Universitäten. Die mit dem festen Schuhwerk sind die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die haben in den letzten Jahren einen garantierten Zuwachs in ihren Budgets von jeweils 5% pro Jahr gehabt. Das soll auch weitergehen. Welche Rolle, Herr Marquardt, sollen die außeruniversitären Einrichtungen in Zukunft spielen? Wir sehen Kooperationsmodelle, also die mit dem vielen Geld sagen zu den Universitäten, wir nehmen euch an die Hand. Das sehen wir in Karlsruhe beim KIT, das sehen wir hier in Berlin ansatzweise beim BIG, wo Helmholtz-Einrichtungen mit Hochschuleinrichtungen zusammenarbeiten. Wir sehen Angebote der Max-Planck-Gesellschaft an die Universitäten. Lassen wir da einfach viele Blumen blühen oder gibt es da strukturelle Ideen?
Also die außeruniversitären Akteure, da muss man aufpassen, die kann man nicht als eine homogene Gruppe annehmen. Die haben spezifische Profile, die einen deutlicher als die anderen. Aber diese spezifischen Profile, die sich da herausgebildet haben über die Jahre, die sind hochfunktional und die ergänzen im Bereich der Forschung sicher das, was an den Universitäten und an den Fachhochschulen laufen kann. Also die grobe Differenzierung sozusagen, da sind wir der Meinung im Wissenschaftsrat, dass das im Grunde in Ordnung ist. Worauf wir aufpassen müssen, ist, dass wir eben nicht in dieser Profilierung in die Neurose verfallen, ja, und sozusagen die Versäulung weitertreiben, ja, die Profilierung nach innen treiben und die Synergiepotenziale nach außen verlieren. Und das ist genau das Bild, das wir sozusagen brauchen, um über Instrumente nachzudenken, die beiden Bereiche zusammenzuführen. Und Instrumente bedeutet Kooperation, und zwar der Sache wegen, ja, also mit Mehrwert, die wirklich mehr wissenschaftliche Resultate produzieren, die auch Beiträge zur Lehre, auch aus dem außeruniversitären Bereich, Beiträge zur Lehre leisten. Und da müssen wir uns wieder angemessene Formate überlegen. Und ich bleibe dabei, die Formate, die wir brauchen, die liegen auf Ebene Person, Institution und oberhalb der Institution.
Nachdem der Wissenschaftsrat seine Stellungnahme oder sein Positionspapier veröffentlicht hat, gab es einen Hagel von Positionspapieren. Jede Einrichtung hat sozusagen ihre eigene Position klar gemacht, der Hochschulverband, Vorfahrt für die Universitäten, darüber haben wir schon gesprochen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft will am liebsten alle Projekte aus der Exzellenzinitiative übernehmen und das Geld bitte gerne in ihrem Budget zur Verwaltung haben. Die Max-Planck-Gesellschaft mit ihren 82 Instituten möchte natürlich die Grundlagenforschung auf internationalem Spitzenniveau gestärkt haben und verspricht dafür möglichst viele Nobelpreisträger und internationale Sichtbarkeit. Es gibt auch Überlegungen, daraus eine Graduiertenhochschule zu machen und somit einmal mit einem Fingerstreich in die Weltspitze der Universitäten vorzuschreiten. Also lauter Partikularinteressen. Wie kriegen Sie das unter einen Hut?
Sie haben schon das Stichwort hier benutzt, ja, Partikularinteressen. Also das ist ja nicht so, dass die Papiere danach gekommen sind. Die sind parallel entstanden, weil wir auch einen transparenten Prozess natürlich hatten. Und ich denke, ein wichtiger Effekt der Aktivität, Empfehlung des Wissenschaftsrats war auch, dass man eben Dynamik reinbringt in die Denkprozesse bei den anderen Akteuren, ja, bei den Akteuren, die eben sozusagen auch für sich überlegen müssen, wo sie stehen. Also ich sehe aber keine wahnsinnig großen Differenzen. Ja, wenn Sie in die Papiere reingucken, dann ist da mit einem Tick Eigeninteresse eigentlich ein Konzept beschrieben, das im Wissenschaftsratspapier auch da ist. Nehmen Sie die Max-Planck-Papiere zum Beispiel. Dort gibt es die Max-Planck-Professorship, ja, die kann ich auch Merian nennen, wenn ich sie sozusagen entsprechend aufstelle. Oder nehmen Sie die Max-Planck-Centers, ja, die sind letztlich eine Variante des Konstruktsliebig. Also nur an dem Beispiel gezeigt, soweit liegen wir gar nicht auseinander. Und wir sollten jetzt einfach gucken, nachdem die große Wallung sozusagen zu Ende ist, auch da den klaren Blick zu behalten und die Dinge jetzt gemeinsam weiterzuentwickeln. Und es macht keinen Sinn, Bashing zu betreiben, ja, dass im Koalitionsvertrag zu wenig ausgehandelt ist und drinsteht. Das ist ein komplexer Prozess, in dem wir drin sind.
Frau Kunst, jetzt nochmal Sie bitte.
Danke. Aus meiner Sicht kam das Papier zur richtigen Zeit. Ich fand es erstaunlich, dass in der Sommerpause es doch ein bisschen dauerte, ehe dann die vielen Papiere mit den jeweiligen Spezialaspekten dazu kamen. Wenn man aber tatsächlich die Partikularinteressen an die Seite schiebt und nochmal die Elemente prüft, die jeweils besonders gewollt werden, so sind die alle auch in dem Empfehlungspapier des Wissenschaftsrates enthalten. Einmal Kooperation zwischen Universität und Außeruniversitären, Verstetigung solcher Strukturen, Ergänzung mit Elementen aus der Lehre, also als einen Komplex, und die Forderung nach einer besseren Grundstrukturierung und Grundfinanzierung für den Hochschulbereich, um das Gesamtsystem in eine bessere Balance zu bringen. Und wenn man das sich jetzt anschaut, ist die Wirkung auch des Papiers insofern wirklich wichtig, als sie letztendlich auch sich spiegelt in den Öffnungen des Koalitionsvertrages, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt.
Herr Olbert, wollen Sie noch?
Ja, vielleicht bin ich hier der Einzige, der das irgendwie ein bisschen schräger sieht. Ich weiß es nicht. Also ich kann mit einem Zukunftspakt nichts mehr anfangen, solange ich einen Gegenwartspakt habe. Mich beschäftigen diese Probleme jetzt. Und ich glaube, wir brauchen auch eine strukturelle Neuordnung, dass die Grundlagen wieder klar sind. Und das müssten eigentlich die Universitäten sein, als die Schlüsselinstanzen für die gesamte Wissenschaftsentwicklung. Das sind sie schon lange nicht mehr. Dafür haben wir diesen Strukturpluralismus. Wir haben natürlich diese ganzen eigenbrötlerischen Interessen oder Partikularisierung, sagen Sie ganz akademisch dazu. Das System ist aus der Balance geraten auf Kosten einer soliden wissenschaftlichen Grundförderung in Forschung und Lehre. Und auf dieser Bühne würde ich gerne dann den Tanz machen. Aber im Moment tanze ich auf einer Bühne, wo die Bretter fehlen. Und dann reden alle von Zukunftspakten und allen möglichen neuen strukturellen Erfindungen. Das sind für mich alles Umgehungsspiele rund um die eigentliche Fragestellung, mit der wir diese Diskussion auch begonnen haben. Nämlich die Bund-Länder-Finanzen so zu ordnen, dass Bildung und Wissenschaft ganz klar nationale Aufgaben sind, dass auch die Regelsysteme nationalisiert werden. Ich habe gar keine Scheu zu sagen, wir brauchen auch ein modernes Hochschulrahmengesetz, dass die Rahmenbedingungen auch austariert werden und dass wir fairen Wettbewerb machen, der sich wirklich nur noch um echte wissenschaftliche Leistungen herum abspielt und nicht um die Frage, ob die einen mit Turnschuhen und die anderen barfuß und die nächsten mit Sandalen starten. Das ist im Moment unser Thema und das führt mich komplett weg von dem, was mich heute bedrückt und besorgt und nicht erst morgen.
Was haben wir gewählt? Sie hörten die Aufzeichnung des 52. Zeitforum zur Zukunft der deutschen Wissenschaft. Es diskutierten Professor Dr. Sabine Kunst, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Professor Dr. Wolfgang Marquardt, Vorsitzender des Wissenschaftsrates, Professor Dr. Jan-Hendrik Olberts, Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin und Professor Dr. Jürgen Zöllner, Vorstand Stiftung Charité. Die Gesprächsleitung hatten Andreas Sendker, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.